mein Gott. Die Radio 1 Götterdämmerung.
Damit betreten wir das Kino, schauen auf die Leinwand und überlegen, wie auf dieser Leinwand Gott erscheinen kann, wie er auch vielleicht schon erschienen ist. Grüße erstmal ganz herzlich Anke Lewicke. Hallo, meine Liebe.
Hallo, ja, ich bin auch deine Erscheinung.
Ja, das ist wohl wahr, seit vielen Jahren göttlich.
Als samstaglich.
Ja, heute mal am Feiertag, hier am Donnerstag, Anke. Lass uns darüber reden, wie in den unterschiedlichsten Genres Gott immer wieder auftaucht, für Frieden sorgt, auch für Aufruhr. Es gibt ja höchst unterschiedliche Erscheinungsformen, göttliche Existenz auf der Leinwand und dann natürlich eine große Bandbreite. Anke, vielleicht überlegen wir erst mal, was fällt dir als allererstes ein, wenn es um Gott geht im Kino? Ich sag gleich, eher so das Unheimliche, das nicht ganz Existente, das nicht Formgewordene. Also die 10 Gebote zum Beispiel. Da taucht Gott ja auf durch seine Taten, aber eben auch durch seine Stimme. Aber wir sehen ihn niemals.
Ja, ich habe hier gerade so, wenn ich im Studio bin und rausgucke, sehe ich auf den Himmel. Und wenn ich an die alten Bibelfilme denke, dann weiß ich immer, wenn der Himmel sich verdüstert, dann ist Gott böse, dann ist die Apokalypse nahe. Wird's hell, kommt die Sonne raus, dann weiß ich, Gott ist uns wohlgesonnen. Das fällt mir ein. Da muss ich natürlich an Kinogötter und Kinogöttinnen denken, an Leinwanddiven, große Stars. Und dann, was mir noch einfällt, ich habe mal irgendeinen Star Trek-Film gesehen mit Captain Kirk und da taucht auf einmal Gott auf. Aber es ist eigentlich gar nicht Gott, sondern er gibt nur vor, Gott zu sein. Und Captain Kirk redet ihn immer mit lieber Gott an. Und um ihn dann zu überlisten, tanzt Lieutenant Uhura einen ziemlich anzüglichen Tanz und Gott ist auf einmal hin und weg und entlarvt, dass er doch nicht Gott ist.
Anke, es gibt ja ganze theologische Untersuchungen auch über Filme, wo man es vielleicht erstmal so gar nicht erwartet. E.T. zum Beispiel, da habe ich mal gehört, gibt es irgendwie rund 20 Anspielungen auf das Neue und das Alte Testament. Also klar, er kommt auf die Erde, er will immer wieder zurück, er will nach Hause telefonieren. Das Zeichen der Versöhnung am Schluss ist ja ein Regenbogen zum Beispiel. Wenn die Rakete losfliegt, kommt er dann Regenbogen raus. Und viele... Er stirbt quasi, steht wieder auf.
Das ist ja auch eine Passionsgeschichte, ja. Ne? Was wir alles in diese Figur reininterpretieren. Ne? Also das ist auch ein bisschen unser Glück, oder? Und er bringt ja auch ein bisschen Heil für den kleinen Jungen, der in einem geschiedenen Haushalt groß wird, ohne Papa.
Ja, und der sagt den großen Satz, ich werde immer bei dir sein. Also ich glaube, das ist auch Absicht. Natürlich sind das ja Anspielungen auf ein Grundwissen, was die Menschen haben. Und dann werden noch bestimmte Glocken zum Schwingen gebracht. Jetzt vertiefen wir uns mal ein bisschen weiter und denken nach darüber, Anke. Wir wollen das ja ein bisschen sortieren. Wir sind ja Systematiker. Also es geht ja nicht nur um die Erscheinung Gottes selbst oder eben seines Sohnes, sondern eben um Fragen wie Kinogötter. Wir reden ja von den Leinwandgöttinnen zum Beispiel. Was haben denn die nun wirklich Überirdisches?
Ja, sie sind doch unnahbar. Wenn du an die Anfänge der Kinogeschichte denkst, also zum Beispiel Rudolf Valentino oder später dann Greta Garbo, die haben sich doch dadurch ausgezeichnet, dass sie weit weg waren. Sie kamen dann mal vom Himmel auf die Leinwand gestiegen, sind dann wieder verschwunden. Und ich würde sagen, heute gibt es eigentlich diese Leinwandgötter und Göttinnen gar nicht mehr. Und das hat mit den sozialen Medien zu tun. Sie sind eigentlich immer da. Wir kennen sie in allen Lebenslagen. Sie werden überall fotografiert. Aber sie machen ja selbst auch Instagram und zeigen sich überall. Also ich finde, diese Unnahbarkeit ist leider jetzt verschwunden.
Aber Anke, man darf auch nicht vergessen, sehr früh hat das Kino schon in der Stummfilmzeit ja angefangen, biblische Bilder zu entwerfen, weil das natürlich auch ein großer Reiz ist, nicht das Gefühl, man ist dabei. Man hat jetzt wirklich eine Zeitzeugenschaft gewissermaßen. Das Kino kann ja diesen Eindruck von Gegenwärtigkeit erzeugen. Das ist immer schon von Anfang an wirklich ganz, ganz früh Teil gewesen. Was ich merkwürdig finde, als ich so nochmal nachgedacht habe über dieses Thema, Anke, ist, es fallen einem vor allem Komödien ein oder auch Parodien. Also nicht unbedingt so die ganz großen Epen. Woran liegt denn das?
Ja, vielleicht, weil wenn Gott sich dann zeigt, ist es doch besser in der Komödie, damit wir dann nicht so in Ehrfurcht erstarren. Also dadurch wird ja Gott vielleicht auch nahbarer. Denk doch mal an Bruce Allmächtig, wo Morgan Freeman Gott spielt im weißen Anzug und Jim Carrey ist so ein Loser, ein Journalist und der kriegt dann ja für ein paar Tage die Macht Gottes und das hört sich doch ganz lustig an. Wir haben noch den kleinen O-Ton vorbereitet.
So Knut, ist
oder?
Es, liebe Anke, hören wir jetzt mal.
Du meinst, Gott will dich nur ärgern?
Was soll das? Der Einzige hier, der seinen Job nicht macht, bist du!
Du musst Bruce sein.
Wer sind Sie?
Ich bin Gott.
Bitte.
Okay, wie viele Finger zeige ich gerade?
7.
Haha!
Du hattest ja eine Menge an mir auszusetzen. Wenn du glaubst, du kannst es besser, hier ist deine Chance. Wenn du dieses Gebäude verlässt, dann wirst du die gleiche Macht besitzen wie ich.
Ja, das überlegt man sich schon mal, Anke. Aber ich finde, es war damals eine wirklich sehr gelungene Komödie, die eben doch ziemlich eine gewisse Ernsthaftigkeit hatte, weil sie ja mit all dem spielte, was damit zusammenhängt, wie Sinnsuche, Gottsuche, Nachdenken über das Jenseits.
Ja, auch wenn wir auf einmal die Macht haben, ne? Hm? Was machen wir damit? Was macht eben Jim Carrey? Er holt sich den Mond näher. Ich glaube, wir würden unsere Macht sinnvoller einsetzen. Aber unser Leben ist ja auch keine Komödie.
Wohl wahr, Anke. Ich finde diese Reihe übrigens der Komödien, da gehört unbedingt noch eine Frau, nämlich Whoopi Goldberg. Unbedingt.
Ja, kein Mittel gegen die Liebe, sondern ja, Tragikomödie könnte man sagen, um eine Frau, die sich nicht verlieben kann, die dann noch schlimm krank ist. Und in ganz traurigen Momenten erscheint hier immer Whoopi Goldberg. Und Whoopi Goldberg, würde ich mal sagen, hat hier so auch die Kraft einer Therapeutin. Sie findet so die richtigen Worte. Sie legt die schützende Hand in einem anderen Sinne über ihre Hauptfigur und so. Ja, das finde ich, Whoopi Goldberg hätte ich auch gerne als Göttin.
Wollte ich gerade sagen. Also man kann sich Schlimmeres vorstellen, als vielleicht in den letzten Sekunden Whoopi Goldberg dann zu sehen, die ihre Hand auf meine Stirn legt und mich tröstet. Oder hinüberführt. Anke, jetzt hatten wir die komödiantische Seite. Lass uns jetzt reden über das Metaphysische, das spirituelle Medium. Was fällt dir da zuerst ein? Also welcher Film ist vielleicht für dich so das Medium schlechthin, der Beitrag zum großen Thema Glaube und Gott?
Ja, dabei bleibe ich doch erstmal doch noch beim absurd komischen oder himmelschreiend komisch, und zwar das Gespenst von Herbert Achternbusch Anfang der 80er Jahre. Achternbusch kommt eben als Jesus auf die Leinwand wieder in Bayern und will mit Maria eine Kneipe aufmachen. Was macht man sonst in Bayern? Aber es geht alles nicht so leicht. Und ich finde es einfach schon ziemlich phänomenal, wie Herbert Achternbusch so die ganze Scheinheiligkeit, wie in Bayern eben das Christentum, der Katholizismus gelebt wird, doch auf die Schippe nimmt. Und da haben wir auch einen schönen O-Ton, oder Knut? Mhm.
Kratz dich nicht immer an deinen Narben, auch wenn sie jucken.
Entschuldige.
Du brauchst dich nicht entschuldigen. Sie werden immer jucken, wenn wir den Föhn haben. Magst du den Föhn?
Wenn das der Föhn ist, der mir immer meine alten Wunden jucken lässt, dann mag ich ihn sehr gern. Dieses Jucken erinnert mich zwar an die alte Zeit, aber wenn ich mich kratze, dann spüre ich, dass diese alte Zeit vorbei ist.
Ein wunderbares Stück aus diesem Film, der damals übrigens einen unglaublichen Skandal erregte. Das war einer der ganz großen Filmskandale in der alten Bundesrepublik. Und wir haben es gerade gehört, Anke Achternbusch war eben auch ein göttlicher Clown. So jemand, der kommt auch nicht mehr wieder. Das war wirklich eine einmalige Erscheinung in der Bundesrepublik mit seinen Filmen. Und obwohl es was komisch Absurdes hat, es ist ja gleichzeitig auch eine tief traurige Passionsgeschichte.
Ja, und es geht aber auch darum, das Leiden zu hinterfragen oder wie wir sozusagen das Leiden stilisieren und aus dem Opfergedanken auch mal wegzukommen und vielleicht das eher Utopische einer Religion zu nehmen. Das schwingt auch alles in diesem Film mit. Und natürlich eben dieses, ja, wen beten wir da eigentlich an? Hm. Also, und dass wir auch uns das immer aussuchen, in jeder Epoche beten wir eben Jesus Gott neu an. Also das ist alles so mit drin. Also auch diese Reflexion des Zeitgeistes.
Hm. Anke, es ist, glaube ich, kein Zufall und irgendwie ganz logisch, dass natürlich der sichtbare Gott, so sage ich das jetzt mal, also Jesus eben im Film dann gefeiert wird. Und das ist eine unendliche Reihe von Jesus-Filmen. Mir fallen da sofort sehr, sehr viele ein, auch ziemlich furchtbare Dinge, aber immer auch große Meisterwerke. Und da sind zunächst zu nennen Pasolini, der sich abgearbeitet hat an diesem Thema. Nicht nur in der eigentlichen Matthäus-Passion, auch in Agathone zum Beispiel, hat er so eine Art Jesus-Figur geschaffen. Nicht diesen Typen, der auf der Straße mal rumhängt, sich prügelt, sich schlägt und dann doch ein ganz reiner, wunderbarer Mensch wird. Scorsese nicht zu vergessen. Also die Großen des Kinos haben immer wieder versucht, sich einen Jesus zu erschaffen.
Ja, und ich finde es ganz interessant, also auch Achternbusch und die beiden Filme, die du eben genannt hast, das sind ja alles Schwarz-Weiß-Filme, als wollten sie sich schon von den Bibelfilmen absetzen und Gott vielleicht wirklich Schwarz-Weiß hat ja einerseits sagt man immer was Dokumentarisches, aber auch was Abstrahierendes. Es kann ja auch einen Raum öffnen. Und ich finde beide Filme einfach ziemlich spannend, weil bei Martin Scorsese, die letzte Versuchung Christi, da wird ja Jesus von Willem Dafoe gespielt. Und es geht hier um Jesus als Menschen, um einen Jesus, der auch eine Ehe gründen will und alles. Also diese Vermenschlichung fand ich wirklich ganz interessant. Und bei Pasolini ist es ja eher so, dass Jesus ich finde ihn ziemlich bibeltreu, eigentlich ein Revolutionär ist. Er kommt auf die Erde und will eigentlich für Gerechtigkeit sorgen, aber die herrschende Klasse will diese Gerechtigkeit eben nicht. Man kann in Pasolini auch ein bisschen marxistisch lesen. Also das finde ich schon beides sehr interessante Auseinandersetzungen. Beide Filme wurden immer sehr kontrovers diskutiert, aber wie gesagt, ich finde, beide sind schon ziemlich nah eigentlich an der Bibel dran.
Finde ich auch. Also bei Scorsese ist es ja auch die Grundlage dieser Roman von Kasantzakis, Die letzte Versuchung auch, also wo er versucht, wirklich einen sehr menschlichen Jesus zu schildern. Dann haben wir natürlich auch Mel Gibson, also dieses ganz furchtbare, ich sage es mal, etwas respektlos Schlachtefest, also wo die Qualen so ausgemalt werden, dass es schon was von einem Horrorfilm hatte, wie ich finde, diese Passion. Interessant ja auch, Anke, fällt mir gerade ein, Spartacus zum Beispiel, also jetzt wieder so ein richtig großer Historienschinken, wo Jesus ja nicht wirklich erscheint, sondern so als Schatten oder als Hand, wo er so indirekt immer da ist. Das ist auch nicht uninteressant, nicht, dass man damit ja auch ein Bild vermeidet und gleichzeitig ihn doch irgendwie in der Präsenz hat.
Ja, um den Kämpfer immer zu unterstützen. Und der Kämpfer hat natürlich dann auch wieder was Göttliches. Also es braucht dann die göttliche Eingebung, damit er zum wahren Held werden darf. Das haben wir in ganz vielen Filmen, oder?
Anke, dann noch ein letztes Wort zum spirituellen Kino. Also wirklich, was fällt dir da ein? Wo hast du das Gefühl, da ist jetzt wirklich eine Präsenz da?
Komm, Knut, einer unserer Lieblingsregisseure ist doch der Thailänder Apichapong Virasithakul.
Oh ja.
Und einer unserer Lieblingsfilme ist Onkel Bommi schaut auf seine früheren Leben. Hm. Und das, finde ich, ist wirklich ein spiritueller Film, weil das Kino kann ja transzendieren. Da können ja Menschen, andere Personen, Inkarnationen sich verwandeln. Und das macht ja der Film mit Onkel Bommi. Also zum Beispiel, dass er sich auf einmal sieht, dass er mal eine Prinzessin war. Aber eine Prinzessin, die dann schwimmt mit lauter Meerjungfrauen. Also es ist alles ziemlich schön. Und da fällt dann auch der großartige Satz, dass der Himmel eigentlich völlig überschätzt ist.
Wunderbarer Film, finde ich. Auch kleine Korrektur, ich korrigiere mich selbst. Quo Vadis war das natürlich, wo die Hand von Jesus mal auftaucht. Spartacus wird am Schluss Spartacus gekreuzigt, wird also quasi selbst zu einem Jesusbild. Aber diese Erscheinung eben, die gibt es bei Quo Vadis. Anke, ich danke dir ganz herzlich. Ich fühle mich jetzt selber wieder sehr angeregt, mir all diese Filme nochmal anzusehen. Und der eine oder andere wird es vielleicht sogar tun und natürlich selbst nach dem Ideal, nach dem perfekten Bild suchen, was die Filmkünstler und Künstlerinnen immer wieder tun im Kino. Danke dir und wünsche dir noch einen schönen Feiertag, Anke. Mach's gut.
Ja, tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.